Wenn man diese schönen alten Bilder sieht vom Schloss Versailles und so, ist es dann nicht schade, dass man nicht auch die Zeit anders mit anderen Sinnen entdecken kann, dass man nicht zum Beispiel riechen kann, wie das damals war?
Wie gemein, weil du natürlich weißt, dass es unglaublich gestunken hat, aber ja, es war so bis zum ökologischen Kollaps.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Hallo zu einer neuen Episode von Krone Geschichte, der Podcast. Bei mir im Studio wie immer Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo.
Heute wird es olfaktorisch gesehen belastend, könnte man sagen. Ja, also es stinkt. Heute stinkt, diese Geschichte stinkt.
Diese Geschichte stinkt wirklich.
Warum sie genau stinkt, da kommen wir gleich drauf. Aber beginnen wir mal jetzt mit einer kleinen Einführung. Der mächtigste Mann Europas, er geht durch seinen privaten Park. 17. Jahrhundert natürlich, wir reden von König Ludwig dem 14. Das war alles natürlich nur Show, nämlich auf Kosten der Natur und der Menschen. Ludwig der 14., Frankreichs berühmter Sonnenkönig. Martina, warum war der Park von Versailles für Ludwig dem 14. so wichtig, dass er Unsummen dafür ausgab bei einem Staatsbudget, das ja auch schon relativ bankrott war, das muss man dazu sagen.
Mhm. Naja, weil der Hauptdarsteller dieser Gartenshow, wollen wir es mal so nennen, der Inbegriff des absolutistischen Machtanspruchs war. Also ganz kurz nur, wer war dieser Ludwig der 14.? Hat gelebt von 1638 bis 1715. Wichtig zu erwähnen ist, er hat Frankreich 72 Jahre lang regiert, also länger als jeder andere bedeutende Monarch Europas. Und natürlich, er ist das Symbol für Absolutismus. Für unsere spätere Gartengeschichte ist wichtig. Unter Ludwig erreicht diese königliche Macht ihren absoluten Höhepunkt. Und mit Versailles hat er diese berühmteste Inszenierung geschaffen von Macht, Pracht, königlicher Autorität. Und dieser König kontrolliert nicht nur den Staat, die Untertanen, den Reichtum, dieser König will halt auch die Natur beherrschen. Und genau dieser Gedanke spiegelt sich bis heute in diesen gigantischen Parkanlagen von Schloss Versailles wieder. Also hinter diesem Park, hinter diesem Garten steht der absolute Machtanspruch.
Also ganz praktisch, was trägt der König im Garten? Also wenn Ludwig der 14. so garteln geht, dann schaut er wahrscheinlich nicht so aus, wie man sich einen Gärtner vorstellt. Also wie kann man sich den Sonnenkönig bei der Gartenarbeit so vorstellen?
Genauso wie im Schloss selbst, nämlich wie einen König. Also wenn Ludwig der 14. durch die Gärten von Schloss Versailles spaziert ist, dann war dieser Spaziergang eine politische Inszenierung. Der war überhaupt nie privat. Der trat nie privat auf, sondern immer wie auf einer königlichen Bühne. Was hat er dabei getragen? Das muss man sich jetzt wirklich bildlich vorstellen. Er hat immer getragen eine aufwendige Hofkleidung, das hieß zur damaligen Zeit lange Mäntel aus Samt oder Seide, bestickt mit Gold- oder Silberfäden, Spitzenmanschetten, auch im Garten bitte, hohe Absätze mit roten Sohlen, weil du weißt, rot war am Hof ein Privileg des Hochadels, natürlich eine Allongeperücke mit langen Locken. Das heißt, selbst im Garten hat sich der König gesehen als lebendes Kunstwerk des Barock. Auffällig war eine gewisse Vorliebe für glänzende Stoffe und Sonnenmotive, Goldstickereien, Sonnenembleme, funkelnde Knöpfe, weil das sollte ihn halt wie einen Sonnenkönig wirken lassen. Und jetzt ist das Interessante, all diese Details spiegeln sich natürlich an einem Sonnentag wieder. Und Zeitgenossen haben beschrieben, dass diese Stoffe im Licht der Gartenanlagen, wenn dann die Sonne drauf geschienen, so geschimmert haben, dass der König, so haben sie es genannt, mit den Wasserspielen konkurriert hat. Dazu kam noch dieser berühmte Spazierstock von Ludwig dem 14. Er wollte immer eine strenge Körperhaltung haben, er wollte auch immer einen Spazierstock. Und jetzt muss man sich wirklich vorstellen, selbst das Gehen war bei ihm choreografiert. Der König ist immer langsam geschritten, würdevoll und war immer von einem ganzen Zug aus Höflingen, Dienern und Leibgarden begleitet durch die Alleen. Natürlich durfte niemand neben ihm gehen oder ungefragt sprechen. Also so tritt ein König in seinem Garten auf.
Jetzt kann es ja in Paris, und Versailles ist ja nur unweit von Paris entfernt, im Sommer durchaus heiß werden. Jetzt stelle ich mir vor, da geht jetzt jemand mit so einem schweren Stoff, mit einer Perücke und so weiter spazieren. Das muss ja eine Tortur gewesen sein.
Das war auch eine Tortur. Unter den Perücken haben sie geschwitzt. Die Schminke ist runtergelaufen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Man war natürlich auch geschminkt, auch die Männer waren geschminkt. Dann natürlich die Kleidung. Aber jetzt kommt wieder die Haltung. Ein König Ludwig der 14. dürfte niemals erschöpft oder ungepflegt wirken, weil der Körper des Königs war ja auch ein Teil der Staatsmacht. Ich habe aber auch noch ein ganz entzückendes Detail gefunden. Angeblich hat Ludwig der 14. Spaziergänge im Garten auch deshalb geliebt, weil dort seine berühmten hohen roten Absätze besonders sichtbar waren, weil er war ja relativ klein, er war ja nur 1,63 groß. Er hat halt die Mode auch bewusst inszeniert, also er hat die Mode bewusst zur Inszenierung seiner Autorität genutzt und diese Absätze machen ihn größer. Und wenn sich dann das Rote auch noch schön spiegelt in diesem ganzen Garten, dann ist es halt umso besser für ihn. dieser Mann hat einfach gewusst, wie ein Auftritt funktioniert, und da waren auch die roten Stöckelschuhe total wichtig.
Auf den ersten Blick wirkt es im 17. Jahrhundert ja tatsächlich so, als hätte Ludwig der 14. die Natur gezähmt. Versailles ist ja sehr geometrisch aufgebaut, wie mit einem Zirkel gezogen.
Ja, das ist so dieser Stil der damaligen Zeit, den wir heute gar nicht mehr als so schön empfinden. Aber damals haben eben diese Bäume, die Sträucher, auch die Blumen, die in so wirklich exakten geometrischen Formen angelegt wurden, einfach auch ihren Zweck erfüllt, nämlich quasi der König herrscht sogar über die Natur. Ich meine, da wurden wirklich die Hecken wie Mauern geschnitten, die Alleen wurden schnurgerade angelegt und selbst die Blumenbeete waren halt wirklich wie mit dem Lineal entworfen. Also grundsätzlich, es durfte in diesem Garten nichts wild wachsen, weil, also man kann nicht sagen, die Natur sollte in Versailles nicht natürlich sein, sie hatte einfach dem König zu gehorchen.
Der Garten war somit ein gigantisches Bauprojekt, das Jahrzehnte verschlang. Schon ab den 1660er Jahren arbeiteten zeitweise mehr als 30.000 Menschen gleichzeitig an den Anlagen. Gärtner, Steinmetze, Brunnenbauer, Soldaten, Taglöhner und Ingenieure.
Ich meine, um auf diese Zahl zu kommen, da muss man sich jetzt wirklich vorstellen, dass dieses Schloss mit dem Schlosspark quasi das gesamte Bruttosozialprodukt des Landes aufgefressen hat. Also das sind ja unglaubliche Bilder.
Kein Wunder, dass ihr das auf Dauer nicht gehalten habt.
Ich glaube, das hat sich recht schnell nicht halten können. Aber um auch diese Gartendimensionen sich vorstellen zu können, da wurden ganze Waldstücke gerodet, da wurden Sümpfe trockengelegt. Versailles lag ja mal in einem sumpfigen Gebiet. Da wurde Erde tonnenweise verschoben und da kann man sich dann wirklich vorstellen, wie viele Menschen da jetzt dabei sein mussten. Laut den Quellen wurden allein für die großen Alleen zehntausende Bäume aus ganz Frankreich herangeschafft. Das heißt, der König wollte natürlich nicht warten, bis so ein kleiner Setzling dann irgendwann mal zum Baum wird. Da hat man Bäume ausgegraben. Jetzt stell dir nur mal vor, einen Baum auszugraben in der damaligen Zeit mit dem damaligen Werkzeug.
Transportieren auch nicht so lustig damals?
Also wirklich, da muss man sich wirklich im Detail die Bilder vorstellen, um ermessen zu können, was das für die Menschen bedeutet hat. Zeitgenossen haben berichtet, dass ganze Wagenkolonnen mit Orangenbäumen, Ulmen, Linden und Eiben wochenlang Richtung Versailles unterwegs waren. Und besonders spektakulär war die sogenannte Orangerie. Dafür war Versailles auch berühmt. Da mussten im Winter tausende empfindliche Orangen- und Zitronenbäume untergebracht werden. Und auch wieder, um sich das vorzustellen, jeder einzelne Baum war damals ein Prestigeobjekt des Königs. Und manche Pflanzen wurden sogar wie höfische Kostbarkeiten behandelt. Wertvoller als ein ganzer Bauernhof, bitte. Ein Orangenbäumchen.
Welche Pflanzen bevorzugte Ludwig denn?
Also die absoluten Stars waren bei ihm Orangenbäume. Er soll mehr als 3000 Orangen- und Zitrusbäume besessen haben. Die waren natürlich im 17. Jahrhundert das Luxusobjekt schlechthin. Interessant ist, dass manche Namen trugen. Also da sieht man schon, wie nah sie dem König waren, um das so auszudrücken. Wichtig waren Ludwig dem 14. die Tulpen, weil die Tulpen hatten dieser berühmten Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts eine ganz besondere Bedeutung. Die galten als wirkliche Luxusobjekte. Also du als Anlagespezialist kennst
da natürlich. Da muss man kurz über die Tulpenmanie reden. Das war einer der ersten größten wirklich Anlagen-Hypes, wo man sagen muss, Leute denken, Preise gehen immer rauf, egal was es wert ist. Und das waren eben die Tulpen in Holland. Und die am Schluss Werte erreicht haben, die natürlich vollkommen absurd waren und natürlich ist diese Tulpenblase, wie viele Blasen auch heute an der Börse, irgendwann einmal kollabiert.
Das heißt, da wurden ja damals die Tulpenzwiebeln gehandelt
an der Börse. Ja, und zu Preisen, die wirklich unvorstellbar waren und die haben sich innerhalb von einem Jahr, glaube ich, verhundertfacht, ohne dass jetzt der Wert einer Tulpe real gestiegen wäre. Es ist irgendwie unklar, ja, Tulpen ist ja Tulpen, also was wird jetzt groß passieren? Ne? Und das gilt ja eigentlich das erste Beispiel einer richtigen Börsenspekulationsblase.
Ja, und Ludwig war natürlich voll dabei und er hat wirklich viele Tulpen gehabt.
Wahrscheinlich hat er es auch nicht zum billigsten Preis gekauft.
Ja, wahrscheinlich, er konnte ja immer zugreifen aufs Land. Aber was auch wichtig ist zu erwähnen, exotische Pflanzen aus Übersee waren natürlich auch dabei, um da natürlich auch die globale Macht von Frankreich zu demonstrieren. Das heißt, man hat einfach auch über die Botanik immer seinen Rang herausgestrichen. Also was jetzt auch spannend ist, diese vielen Blumenbeete, die es ja gab, die wurden ständig neu bepflanzt, weil Ludwig der 14. nicht eine verwelkte Pflanze sehen wollte. Das heißt, die Blumen wurden teilweise wirklich täglich ausgetauscht wie Bühnenkulissen. Also da war wirklich gar nichts mehr natürlich.
Also da stelle ich mir schon fast vor, dass die Gärtner militärisch organisiert werden mussten. Da brauchten wir doch hunderte bis tausende Menschen, um Hecken zu schneiden, Beete zu reinigen, Pflanzen zu ersetzen. Eine verwelkte Pflanze, der König ist böse, ein böser König, das will keiner. Und die Wege musste man auch noch sauber halten.
Ja, und das ist auch wirklich so geschehen, weil selbst ein heruntergefallenes Blatt zum Beispiel konnte der König als Zeichen von Nachlässigkeit deuten. Und das erklärt auch, warum du für so eine perfekte Bühne auf so einem großen Areal wirklich viele Menschen brauchst.
Und da gibt es sicherlich das Mastermind dahinter. Wer war denn der berühmte Gärtner, der das alles gecheckt hat?
Das war der berühmte André Le Nôtre. Da gibt es auch übrigens einen sehr guten Film mit Kate Winslet zu diesem Thema. Der war wirklich ein genialer Gartenarchitekt und ohne ihn hätte Versailles niemals so ausgesehen. Er war nämlich der eigentliche Beherrscher der Natur hinter Ludwig XIV. Er hat die gigantischen Achsen entworfen, die Alleen, die Wasserbecken und die Sichtlinien des Parks. Und es gibt einige Historiker, die sagen, also Ludwig XIV. Hat die Machtfantasie dazu geliefert, aber Le Nôtre war der, der die Landschaft verwandelt hat. Und besonders faszinierend ist, das war natürlich kein normaler Gärtner, der hat gearbeitet wie ein Regisseur oder wie ein Bühnenbildner. Das heißt, für ihn war Versailles eine einzige gigantische Inszenierung. Da war jeder Weg, also jede Perspektive und jede Baumreihe sollte ganz bestimmte Gefühle erzeugen. Und er hat auch mit Tricks gearbeitet, mit optischen Täuschungen zum Beispiel, wie Wege länger wirken können, als sie tatsächlich sind. Er hat Wasser.
Man lässt sie zusammenlaufen.
Genau,
hinten.
Ja. Man hat Wasserbecken größer erscheinen lassen. Oder zum Beispiel Alleen wurden bewusst leicht verengt, damit sie aus der Ferne monumental gewirkt haben. Und das ist auch das Spannende an Versailles, dass wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, der steckt eben voller barocker Kameratricks, würde man heute sagen. Und der hat wirklich total eingegriffen. Also da wurden Hügel abgetragen oder manches künstlich erhöht, nur damit eine Sichtachse perfekt wirkt. Und da wird die Natur wirklich komplett ummodelliert zu einer reinen Theaterkulisse.
Bis jetzt klingt das zwar alles einigermaßen unvernünftig, unverantwortlich dem französischen Staatshaushalt gegenüber, aber wir wissen auch immer nicht genau, warum es stinkt, aber da kommen wir jetzt bald dazu. Das große Thema war ja das Wasser, nämlich in jeder Hinsicht. Auch das Wasser muss natürlich dem Sonnenkönig gehorchen, ganz klar, wenn er schon die Natur beherrscht. Und deswegen gab es hunderte Wasseranlagen, ein Netzwerk aus Springbrunnen, Kaskaden, Kanäle und künstliche Seen.
Ja, und zeitweise soll es mehr als 1400 Fontänen und Wasserspiele gegeben haben. Das ist eine unglaubliche Zahl. Weißt du, und auch da wieder, das Wasser war nicht bloß Dekoration, das war auch politische Propaganda, weil wer Wasser in solchen Mengen bewegen kann, nur um seine Gäste zu beeindrucken, nur um zu zeigen, wie großartig er ist, der hat wirklich in der damaligen Zeit grenzenlose Macht demonstriert.
Aber genau da war irgendwie die Schwachstelle, denn dieses System wurde zum ökologischen Albtraum. Versailles lag nämlich auf einem vergleichsweise trockenen Hochplateau, blöd für Wasser, und dort gab es viel zu wenig natürliches Wasser für die gigantischen Brunnen. Deshalb verschlang der Garten Unmengen an Ressourcen. Was machte man?
Naja, um genug Wasser nach Versailles zu bringen, hat Ludwig XIV. Die berühmte Machine de Marly bauen lassen. Das war übrigens eines der teuersten technischen Projekte Europas. Das war eine Anlage, die aus 14 verschiedenen Wasserrädern bestand, aus 250 Pumpen und kilometerlangen Rohrleitungen. Man muss sich wirklich vorstellen, Tag und Nacht ächzt und donnert da die Maschine an der Seen. Und diese Machine de Marly war eines der spektakulärsten, aber auch wirklich absurdesten Technikprojekte des 17. Jahrhunderts. Das war eine gigantische Wassermaschine, die nur dafür da war, dass die Springbrunnen von Schloss Versailles funktionieren konnten. Ich meine, faszinierend war es schon, weil diese Maschine konnte zum Beispiel Wasser über Höhenunterschiede von rund 150 Metern bis nach Versailles pumpen. Das war natürlich eine Sensation zu der Zeit. Nur der Preis war halt enorm. Also die Seen wurde umgeleitet, Kanäle wurden gegraben, Dämme errichtet. Und durch dieses Versorgungssystem für Ludwig XIV. Wurden ganze Landschaften verändert. Nur, um das nochmal zu wiederholen, damit die Springbrunnen des Königs einige Stunden lang pro Tag funktionieren. Und die Katastrophe war aber, dass dadurch die Umgebung rund um Versailles ausgelaugt wurde. Durch die neuen Kanäle und durch die Sammelbecken sind Teiche ausgetrocknet, Moore wurden trockengelegt, kleinere Gewässer sind überhaupt verschwunden. Und die Bauern haben relativ schnell geklagt, dass die Wasserstände so sinken, und die Folge waren verdorrende Felder. Das heißt, während die Dörfer mit Wassermangel gekämpft haben, haben gleichzeitig und wirklich in unmittelbarer Nähe in Versailles meterhohe Wasserfontänen in den Himmel geschossen.
Und dazu kommt noch, das Wasser hat man der Seine entnommen, stromabwärts von Paris. Und ich gehe mal davon aus, dass die Wasserqualität da auch nicht so tiptop gewesen sein wird. Und trotzdem hat das Wasser nie ausgereicht. Das ist eine der absurdesten Dinge von Versailles. Selbst Ludwig XIV. Konnte nie alle Brunnen gleichzeitig laufen sehen. Natürlich konnte man das dem nicht sagen, weil das Wasser muss immer gehorchen. Und deswegen, immer wenn der König durch den Park spazierte, versteckten sich hinter den Hecken und Bosketten Dutzende Brunnenmeister und Diener und waren gespannt, wohin geht das nächstes?
Stimmt, ja. Und die haben wirklich genau beobachtet, wohin ging Ludwig. und hat sich der König genähert oder er mit seinen Gästen, dann wurden hektisch die Ventile geöffnet und sobald er weiterging, hat man diese Ventile dann wieder geschlossen, um Wasser zu sparen. Das heißt, Versailles war wirklich eine Choreografie. Und jetzt kommen wir zum Gestank. Es gab natürlich ein weiteres Problem. Diese prächtigen Wasserbecken, die kippten regelmäßig. Das heißt, das Wasser stand ja zum Teil tagelang unbewegt in manchen Kanälen und Bassins, wenn der König zum Beispiel auf Reisen ist. Und der ist relativ viel gereist, der hat nämlich auch relativ viel Kriege geführt. Das heißt, jetzt muss man sich nur vorstellen, Algen, Schlamm, faulendes Pflanzenmaterial sorgt für sehr modrige Gerüche.
Dann haben wir das Wasser aus der Seine angesaugt, das wahrscheinlich Stromabfluss von Paris auch nicht zum Schwimmen geeignet war.
Dann hatten wir noch so nette Dinge wie, das wurden dann auch Brutstätten für Insekten. Nicht sehr angenehm. Und jetzt muss man sich das wirklich olfaktorisch vorstellen. Wir haben einerseits diesen Geruch von Fäulnis, von Schlamm, dazu noch menschliche Ausscheidungen, weil die Leute haben ja wirklich im Garten auch ihre Notdurft verrichtet und auch mehr, weil es gab ja keine Toiletten, die gab es ja nicht mal im Schloss. Und das Ganze muss man sich jetzt vorstellen mit einer Mischung aus Parfum. Die haben ja gerochen, auch noch Parfum.
Das hätte ich auch genommen, also in der Umgebung.
Ja, aber stell dir wirklich die Mischung vor. Das heißt, es gibt ja Zeitzeugen, die haben berichtet, wenn man sich Schloss Versailles nur genähert hat mit der Kutsche, man hat es schon gerochen, bevor man überhaupt dort war. Das heißt, dieser Garten des Königs war eine gigantische Bühne, die wahnsinnig schlecht gerochen hat, wo rund um Versailles herum das Wasser ausgetrocknet ist, wo Pumpen geächtzt haben, um das Wasser der Seine auch noch zu bringen. Ich meine, das ist ja wirklich ein Projekt, das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das zu machen.
Ja, mich erinnert es fast ein bisschen an Ceausescu und seinen Palast in Bukarest, so ein klein wenig. Aber ist ihm das selber nie aufgefallen, dass es stinkt? Oder hat er sich schon so daran gewöhnt? Vielleicht, wenn man dort wohnt, das kann ja sein, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt. Gell?
Ich frage mich das oft, aber vielleicht, wenn du damit aufwächst, wenn es immer so ist.
Gar nicht mehr so. Ja. Versailles war die vielleicht teuerste Illusion Europas und genau darin lag die Botschaft von Ludwig XIV. Selbst die Natur sollte vor dem König in die Knie gehen.
Genau, weil, Entschuldigung, das müssen wir jetzt schon ordentlich einordnen. Ein König wie Ludwig zeigt seine Macht niemals durch Sparsamkeit, das ist ja wirklich sehr kleinbürgerlich, sondern immer nur durch demonstrative Verschwendung, das war ein Grundsatz.
Und über die berühmten Gartenfeste müssen wir auch noch sprechen. Das waren ja die spektakulärsten Inszenierungen Europas, eine Mischung aus Theater, Oper, Militärparade, Luxusparty und politischer Machtdemonstration.
Ja, und eines müssen wir jetzt einordnen. Wenn Ludwig XIV. Feierte, dann sollte jeder Gast genau eines verstehen. Hier lebt der mächtigste Mensch der Welt und hier finden auch die größten Feste statt. Also diese Feste, auf die du ansprichst, die haben schon am Nachmittag begonnen. Zuerst mal mit Spaziergängen durch die Gärten. Das waren natürlich richtige Prozessionen. Der König selbst hat dann ausgewählte Gäste persönlich durch die Anlagen geführt. Und auch da war exakt choreografiert, welche Wege genommen wurden, welche Brunnen gerade aktiviert wurden. Das heißt, wieder im Hintergrund vorstellen, ganz, ganz viele Menschen, die hin und her laufen.
Wenn die einmal falsch abbogen sind, waren die vollkommen am Ende nervlich, ne? Also
ja, aber vor allem, es ist ja wirklich wie eine Bühne mit so wechselnden Kulissen.
Also, ja, absolut, ja.
Die Musik hat eine zentrale Rolle gespielt. Das heißt, jetzt musst du dir wieder vorstellen, man schreitet hinter dem König entlang, Orchester sind mitten im Garten, manchmal auch versteckt hinter Büschen. Nur was das für Wirkung war. Das heißt, die Gäste sollten immer die Musik hören, ohne die Musiker sofort zu sehen. Und dann immer nach Einbruch der Dunkelheit, dann hat immer so der spektakulärste Teil begonnen, die Illuminationen. Da wurden dann tausende Kerzen zum Beispiel entlang der Wasserbecken aufgestellt, bei den Kanälen, bei den Wegen. Und in diesem Licht haben sich dann die Fontänen wiedergespiegelt. Ich meine, das muss jetzt wirklich eine wunderbare, glitzernde Traumlandschaft gewesen sein. Und auch da wieder gibt es so interessante Zeitzeugenberichte. Manche haben Versailles wirklich beschrieben wie eine brennende Stadt aus Licht. Ich meine, das war schon sehr spektakulär.
Auch das klingt ja eher wieder arbeitsintensiv. Ich nehme an, Diener mussten während der Feste die Kerzen austauschen, weil Wachs herunterlief oder Flammen erloschen. Und auch da haben wieder ganze Heerscharen von Bediensteten im Hintergrund gearbeitet, möglichst unsichtbar, damit man es nicht merkt, damit die Illusion perfekt bleibt.
Ja, also mich persönlich, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich wirklich die andere Seite interessieren, nämlich wie viel waren das wirklich, die da mitgearbeitet haben und vor allem unter welchem Stress haben sie das gemacht. Über was wir noch sprechen sollten bei diesen Gartenfesten, das sind natürlich die Feuerwerke. Die waren damals eine absolute Sensation, haben ein Vermögen gekostet. Und jetzt musst du dir auch noch vorstellen, neben all dieser Pracht, die wir beschrieben haben, jetzt steigen auch noch Raketen auf über den Wasserbecken. Die Spiegelungen werden jetzt nochmal verdoppelt, die Effekte sind noch stärker. Und über dem Himmel von Versailles leuchten jetzt in allen Farben tolle, tolle Lichter. Und ich bin mir ganz sicher, für die Gäste, die das überhaupt sehen konnten, war das wahrscheinlich das spektakulärste Schauspiel ihres gesamten Lebens.
Ja, ein absoluter Höhepunkt waren ja auch die Plaisirs d'Île Enchantée von 1664. Ein gigantisches, mehrtägiges Fest mit Turnieren, Theateraufführungen, Maskenbällen und Feuerwerken. Und der ganze Hof hat dabei praktisch in einem lebenden Märchen mitgespielt.
Ja, man, das muss schon sehr beeindruckend gewesen sein. Und wieder, sehe, man muss sich wieder vorstellen, während so tausende Kerzen im Garten leuchten und die Fontänen quasi im Takt der Musik aufsteigen, stehen hinter den Hecken verschwitzte Arbeiter im Schlamm, bedienen die Pumpen, die Ventile, die Wasserleitungen. Und das ist halt etwas, was wir seit einiger Zeit nicht mehr wegdenken können, auch in der Geschichtsbetrachtung. Hinter dieser Pracht von Versailles steht permanente, unsichtbare oder zumindest nicht gleich sichtbare Arbeit. Der König hat es natürlich anders gesehen. Für den König haben diese Feste einen klaren politischen Zweck gehabt, weil Ludwig XIV. Hat ja den Adel an sich und an den Hof gebunden. Das heißt, während die Aristokraten getanzt haben, gefeiert haben, natürlich auch um die Aufmerksamkeit des Königs gekämpft haben, haben sie politische Macht verloren. Man muss ja sagen, Versailles war halt nicht nur ein Schloss mit Park, das war ein Kontrollsystem aus Luxus, Etikett und Unterhaltung mit einem sehr hohen Preis, der bezahlt wurde, damit der König diese Vision umsetzen konnte.
Und ich stelle es mir ein bisschen vor, auch so wie bei des Kaisers neue Kleider, nur dass er nicht nackt ist, sondern dass ihm vielleicht irgendein Kind sagt, da stinkt es aber total und keiner hat sich getraut, es dem Ludwig zu sagen.
Du, vielleicht hat es ein kleines Kind oder ein Jugendlicher mal gesagt, der hinter den Hecken gestanden ist. Also und da wäre mal
gerne. Das ist gut möglich. Das werden wir nicht erfahren. Ja, Versailles war der Traum eines Königs, der die Natur beherrschen wollte. Doch hinter jedem geschnittenen Buchsbaum, hinter jeder Fontäne und jedem Feuerwerk standen Menschen, Maschinen und Landschaften, die den Preis für diese Illusion bezahlt haben. Und noch einmal, ihr könnt froh sein, dass man Podcast nicht riechen kann. Wenn wir das nämlich gemacht hätten, glaube ich, wäre es nicht so lustig ausgegangen. Danke, liebe Martina, dass du bei uns zu Gast warst. Danke, dass du nicht die Gerüche mitgenommen hast, sondern nur die Story. Das ist, glaube ich, in dem Fall ganz gut.
Ja, aber ich habe mir gerade gedacht, ich warte jetzt auf den nächsten Entwicklungsschritt, wenn die olfaktorische Wirkung mitgeliefert wird bei dem Podcast.
Ja, aber willst du das wirklich? In dem Fall weiß ich es nicht.
Nein, Erlebnis wäre schon.
Da gibt es schönere Dinge. Ja, ein Erlebnis ist etwas, wo man sagt, gut, dass ich es überlebt habe. Ja, das ist immer was Feines. In diesem Sinn, ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren auf Spotify. Das wäre super. Einen Kommentar schreiben. Wenn ihr wissen wollt, wie es gerochen hat, vielleicht können wir was zusammenmischen aus diesen Dingen. Wir haben schon gesagt, das war menschliche Exkremente, Parfum und so weiter. Mhm. Also wir können dann ja auf Wunsch auch eine Duftprobe zukommen lassen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ihr könnt das bewerten mit Sternen. 5 Sterne auf Spotify wären super. Und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Ausgabe von Krone Geschichte.